Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven.
Willkommen bei Aus den Archiven, mein Name ist Michael Groth. Am 30. Dezember 1819 wurde Theodor Fontane im brandenburgischen Neuruppin geboren. Zum Ende des Jahres, in dem immer wieder an den 200. Geburtstag des Dichters und Schriftstellers erinnert wurde, schließen sich auch die Archive dem Chor der Gratulanten an. Wir wiederholen heute und am kommenden Samstag ein zweiteiliges Hörbild von Hans Scholz. Scholz, geboren am 20. Februar 1911 in Berlin, gestorben am 29. November 1988 eben da, war Schriftsteller, Journalist und Maler. Er verfasste das Feature, in dessen ersten Teil es um Fontanes französische Wurzeln sowie um seine Frauenfiguren geht. Es sprechen als Erzähler der Autor sowie als Fontane Gerd Westphal, der auch die Regie führte. Erstsendung im RIAS am 22.12.1969. Viel Vergnügen.
Im März 1876 war Fontane, dieser Apotheker mit dem Staatsexamen erster Klasse, Balladendichter, Journalist, Reporter, Auslandskorrespondent, Rezensent und Feuilletonist, Essayist und Übersetzer, dieser Militärschriftsteller, Reisebeschreiber und Wanderer, mit dem Amt eines ständigen Sekretärs der Akademie der Künste zu Berlin bestallt worden. Schon im Mai darauf reichte er ein Rücktrittsgesuch ein, das der Kaiser im August genehmigte. Am 31. Oktober schied er aus dem so kurz nur wahrgenommenen Amt und lebte fortan bis ans Ende seiner Tage als freier Schriftsteller. Als er ausschied, fehlten ihm noch 2 Monate an der Vollendung des 57. Lebensjahres. Derzeit arbeitete er an seinem ersten Roman Vor dem Sturm, der berühmte Bruder, den keiner kennt. Kennen wir ihn? So berühmt er indessen geworden ist, kann er immer noch als der preußischste aller preußischen Schriftsteller bestehen, als der er standbildartig hingestellt worden ist, wenn er doch einem Brief von 1880 anvertraute.
Der preußische Standpunkt ist einer der dummsten und langweiligsten in der Weltgeschichte. Das meiste daran wirkt pauvre und prosaisch.
Aber noch selben Jahres an dieselbe Adresse an seine Frau schreibt.
Dabei sei bemerkt, dass ich mich doch mehr und mehr zum Preußen- und Berlinertum zu bekehren anfange. Freilich spät, aber besser als gar nicht. Das alte Berlin und das alte Preußen war allerdings etwas Entsetzliches. Und wo sein Pferdefuß, Schweineklaue wäre richtiger, zum Vorschein kommt, finde ich es noch furchtbar. Aber seit 40, seit 48 und namentlich seit 70 ist alles anders geworden. Und wir haben nun selbst die Gegenden in Deutschland überflügelt, die früher Vorbilder für uns sein konnten. Erscheint dir etwas unerhört, bis tiefsten Herzens du empört, bäume nicht auf, versuch's nicht mit Streit, berühr es nicht, überlass es der Zeit. Am ersten Tag wirst du feige dich schelten, am zweiten lässt du dein Schweigen schon gelten, am dritten hast du's überwunden, alles ist wichtig, nur auf Stunden. Ärger ist Zehrer und Lebensvergifter, Zeit ist Balsam und Lebensstifter.
Oder mit weniger Nonchalance?
Es liegt in meiner Natur, angesichts aller Dinge, über die ich ausnahmsweise nicht gleich hinweg kann, sorglich zu balancieren und nur zögernd zu einem Entschluss zu kommen. Ist dieser Entschluss aber einmal gefasst, so springe ich auch sofort wieder mit beiden Füßen in die alte Sorglosigkeit hinein und vertraue lachend und heiter meinem guten Stern.
Wohin Fontane in all den Jahren, Jahrzehnten seinen Wanderstab setzte oder sich kutschieren ließ, er bewahrte der Heimat die Liebe und die, laut seiner Ballade vom Grafen Douglas, ihr zugrunde liegende Treue. Dies ist sehr fontanisch, bleibt jedoch ohne affektives, aggressives, nationalistisches Engagement. Sein nimmermüdes historisches Interesse galt deshalb der Geschichte als solcher und auf welchen Schauplätzen auch immer, als einem unleserlichen Riesenroman des Menschlichen, auch wohl des Elementaren, mit vielen durchaus leserlichen Kapiteln und Details. Allerdings war Henri Théodore Fontane, der Franzose aus Neuruppin, zu der Zeit bereits 51 Jahre alt und hatte noch keinen einzigen der großen Romane zu Papier gebracht, die uns so viel bedeuten und mit denen er sich überzeitlichen Rang erschreiben sollte. Etliche Motive sind es, die sich gleich roten Fäden durch Fontanes Werk und Leben hin nachweisen lassen und den Weg bestimmen. Leitmotive, wie in der Wagnerschen Musik. Zwei seien herausgegriffen, zunächst das Franzosenmotiv, gemäß der französischen Herkunft, die ihre eigene Problematik hat.
Mein Vater Louis-Henri Fontane war der Sohn des Malers und Zeichenlehrers Pierre Barthélemy Fontane. Was dieser, mein Großvater, als Maler leistete, beschränkte sich vorwiegend auf Pastellkopien nach englischen Vorbildern. Als Zeichenlehrer aber muss er tüchtig gewesen sein, denn er kam zu Beginn des neuen Jahrhunderts an den Hof.
Den preußischen gegen 1800.
Und wurde mit dem Zeichenunterricht der ältesten königlichen Prinzen betraut. Der nationalgesinnte Gottfried Schadow, damals noch nicht, der alte Schadow, schrieb in sein Tagebuch:
Ein Herr Fontane, seines Zeichens Maler, ist Kabinettssekretär der Königin geworden. Er malt schlecht, aber er spricht gut Französisch.
Dieser gut parlierende Großvater, der von Zinngießern abstammte, hat den Söhnen Friedrich Wilhelms II. Und wohl auch dem nachmaligen König Friedrich Wilhelm IV., der kein so übler Freihandzeichner werden sollte, sowie dem späteren Kaiser Wilhelm I. einige Fertigkeit mit der Bleifeder beigebracht. Und bei der Mutter, die Königin Luise, hatte zur Kurowiecki- und Schadow-Zeit reichliche Auswahl an soliden Zeichenmeistern und wird nicht den schlechtesten engagiert haben. Schadow war parteiisch und Theodor Fontane vielleicht zu bescheiden. Er liebte die Mannsbilder seiner Familie, aber traute ihnen nicht viel zu. Wir kommen noch drauf. Interessant sind für uns vor der Hand die Wörter Pastell und Englisch in diesem Zusammenhang. Sie scheinen, kaum merklich, wie Leitsterne über den Pfaden unseres Dichters zu zwinkern und hatten eben auch schon für den Großvater ihre Geltung. Denn unser Franzose aus Neuruppin, Enkel jenes anglophilen Pastellmalers eben, war, wenn man alle seine Romane daraufhin betrachtet, nicht nur mit Zeichneraugen als einem Erbteil begabt, zeichnete selbst ein wenig, sondern war auch entschieden ein Mann des pastellnen Kolorits, der weichen Übergänge, der geringen Valeurunterschiede. Alles nur kein Schwarz-Weiß-Maler. Ein Mann der gelinden Kontraste oder, um ein anderes Bild zu gebrauchen, er bevorzugte die Molltonarten. Er war, wie gesagt, gutteils französischen Geblüts, nur 7/16 deutschen Blutes flossen in seinen Adern, und selbst das hielt er für fraglich. Dennoch fühlte er sich englisch ausgerichtet und war allem Britischen mehr zugetan und aufgeschlossen als allem Gallischen summa summarum. So hatte er den Einfall, Wanderungen durch die Mark zu unternehmen und zu beschreiben, bezeichnenderweise hoch oben in Schottland, jenseit des Tweed, bekommen. Kurz, er hielt es mit dem Norden.
Ragnar Pechhus und Ivar Klaftergriff haben schon anderen Schneid und Schliff. Harald Blauzahn und Rolf Krake, der Zwerg, helfen schon anders. Über den Berg Sven Gabel und Hakon Borkenbart, das sind Namen nach meiner Art. Fleckauge, Schönhaar, Sigurd Ring, alles schon ein ander Ding. Gorm, Grümme, Friederharte, Schnut.
Es zieht mich nach dem Norden hin, und ich empfind ihn mehr und mehr als meine Herzensheimat, und was auch dazwischen liegt, er muss es bleiben.
So lässt es Fontane in der Novelle L'Adultera von 1882 die Melanie sagen. Dass dies aber genau auch sein Gefühl ist, dem er da mittelbar Ausdruck verleiht, ist umso gewisser, als er diese Novellenheldin zwar im mondänen Berlin jener Gründerjahre leben, aber aus der französischen Schweiz gebürtig sein lässt. Doch spricht er sich auch unmittelbar für den Norden aus.
Von den Städten Westeuropas habe ich ein hübsches Häuflein gesehen, aber keiner hat so mächtig, so bezaubernd auf mich gewirkt
wie London, das der junge Fontane 1844 zum ersten Mal besuchen konnte.
Selbstverständlich bin ich mir bewusst, dass dies nach den Naturen verschieden ist. Alle, die den Sinn für den Süden haben, werden anders urteilen. Ich für meine Person aber bin ausgesprochen nicht südlich und kann das Wort, das August Wilhelm Schlegel auf seinen Freund Fouquet anwandte, füglich auf mich anwenden. Die Magnetnadel seiner Natur zeigt nach Norden.
Fouquet, Baron de la Motte, ein Franzose aus Brandenburg, wie Fontane einer aus Neuruppin, und gleich diesem ein Dichter in deutscher Sprache. Und beider Naturen Magnetnadel, um beim Zitat im Zitat zu bleiben, weise also nach Norden. Was soll das heißen? Ein Problem. Und dabei hat das Vorkommen französischer Poeten, die Deutsch schreiben und mit ihrer Poesie nicht wenig maßgeblich werden, gar noch breitere Streuung. Adalbert de Chamisso-Boncourt, nicht Huguenot, sondern Refugié. Otto Roquet aus Krotoschin in Posen, ein schriftstellender und gelehrter Freund Fontanes. Und Willibald Arang, alias Hering, alias Alexis, aus Breslau. Dem Fontane nicht wenig verdankte.
Auf dem Gebiet preußischer Kriegslyrik, vielleicht aller Kriegslyrik überhaupt, ist nie Schöneres geschrieben worden als der Fridericus Rex und Schwerin ist tot. Diese beiden Gedichte allein würden ausreichen, den Namen ihres Verfassers,
des Willibald Alexis eben,
solange es ein Preußen gibt, unsterblich zu machen.
Es sieht vielmehr so aus, als bewahrten all diese verpflanzten Franzosen einen ererbten, typisch französischen Sinn für Glanz und Gloria des Militärischen aus der Zeit des Roi Soleil und für Patriotisches überhaupt. Welchen Erlebniskategorien und Gefühlen sie aber mangels der eigentlichen alten Heimat nunmehr den märkischen Sand nebst seiner spärlichen Geschichte und seinen bescheideneren Exponenten als Ersatz und Substrat unterlegen. Aber die Kriegslyrik des Alexis und gar die fontanischen Gedichte entsprechenden Inhalts zu verschweigen, nur um einen Fontane nach dem Gusto unseres aggressionsbegierigen, aber der militärischen Formen überdrüssigen Zeitalters herauszudividieren, sollte unter der Würde aller Fontane-Betrachter sein. Hier das Gedicht auf den Prinzen Louis Ferdinand zum Beispiel.
6 Fuß hoch aufgeschossen, ein Kriegsgott anzuschauen. Der Liebling der Genossen, der Abgott schöner Frauen. Blauäugig, blond, verwegen und in der jungen Hand den alten Preußendegen. Prinz Louis Ferdinand.
Oder es müsste erst bewiesen werden, dass derartige Verse schlecht gemacht sind und das Poetenhandwerk entehren.
Joachim Hans von Zieten, Husarengeneral, dem Feind die Stirne bieten, er tat's wohl 100 Mal. Sie haben's all erfahren, wie er die Pelze wusch mit seinen Leibhusaren, der Zieten aus dem Busch.
Freilich, es ist 100 Jahre und länger her, dass derlei hierzulande geschrieben, gedruckt und populär werden konnte. Auch hat sich der Schreiber runde 3 Jahrzehnte später brieflich von diesen seinen Leistungen behutsam distanziert.
Berlin, den 1. Mai 1889, Potsdamer Straße 134. C, hochgeehrter Herr Baron.
Ein Brief an Detlef von Lilienkron.
Man bleibt im Bann seiner Art und Persönlichkeit, kann aber kritisch doch drüberstehen und hinter sein eigenstes und in manchen Stücken Bestes doch ein ernstes Fragezeichen machen. Zahlloses in meinen Sachen habe ich um einer gewissen Forschetee des Ausdrucks willen schließlich wieder fallen lassen und beklage es nicht. In vorzüglicher Ergebenheit, Theodor Fontane.
Der Altersweisheit und Abgeklärtheit geziemt solche Zurücknahme sehr wohl, macht aber Gedichtetes nicht ungedichtet. Jene frühen patriotischen Verse von 1847 sind mit dieses Dichters brillantester Feder niedergeschrieben, das bestreite wer will. Und wenn Fontane den Lorbeer für beste Kriegslyrik überhaupt, mindestens für beste preußische Kriegslyrik dem Alexis hat zuerkennen wollen, dem Franzosen aus Breslau, stellt sich doch die Frage, ob dieser Preis, wenn er noch zu vergeben wäre, nicht viel eher dem Fontane gebührte, dem Franzosen aus Neuruppin, beiseite, dass von Vormärzstimmung darin effektiv nichts mitschwingt. Jene Verse haben durchaus noch nichts vom Pastellton des Prosaisten und reifen Romanciers, der dann über alle Arten von unreflektiertem, ungebrochenem Patriotismus, jedenfalls über Schwertgeklirr und Wogenprall, hinausgewachsen sein wird. Aber das liegt nicht nur am jugendlichen Impetus, es liegt eben auch, gegen alle möglichen Einwendungen sei es behauptet, an der Herkunft des Verseschmiedes. Jene Gedichte mit ihrer zupackenden Knappheit und ihrem feurigen Brio rühren eben von einem dem Blute nach Landfremden her. Daran ist nicht vorbeizukommen. Auch sollten wir die Frage allgemeiner fassen, ob wir uns nämlich in diesem und in ähnlichen Fällen nicht gar zu leicht mit fremden Federn schmücken, wie wir denn auch gewohnt sind, den ungarischen Dürer, sein Vater entstammte dem magyarischen Kleinadel, und den eigener Bekundung nach schottischen Kant, Immanuel Kant, uneingeschränkt auf der deutschen Kreditseite zu verbuchen. Das Phänomen ist wirklich des Nachdenkens wert. Weil nämlich die historische Landschaft Brandenburg für jene Dichter eben bloß ein Surrogat bildete, konnte Alexis Romane schreiben und sie für solche des Walter Scott ausgeben, konnte umgekehrt Fouquets Undine in England
You are imaginative.
Für ein Musterstück deutscher Fantastik gelten
All the Germans have great imagination.
Und konnte Fontane sich mit Glück und Geschick auch auf den englischen und schottischen Gefilden poetisch bewegen. In der Ballade vom Archibald Douglas zum Beispiel, die ihm zu erstem Ruhm verholfen hat und den Ton englischer Balladen wohl recht gut trifft. Oder schon vorher in den Romanzen von der schönen Rosamunde. 1850.
Und alsbald die junge Maid ergreift die güldnen Kannen, sie grüßt den Gast in Sittsamkeit und schwebet leicht von dannen. Ihr Haar ist blond, ihr Wuchs ist schlank, und Heinrich weiß der Irrfahrt Dank. Solchen Findens willen.
Das heißt, der dichterische Erlebnisraum wurzelt und haftet nicht am historischen Ereignisraum, sondern ist abhebbar und transportabel. Gehört also wohltuenderweise nicht zu der Gattung, die wir Nachfahren unter der Devise Blut und Boden serviert bekamen, und hat mehr Welt, aber auch weniger Wurzelkraft. Es gibt da durchaus ein Für und Wider. Fontane konnte sich sogar an Übersetzungen aktueller patriotischer Poesie aus diesem für ihn den Norden bedeutenden Bereich machen. Hier eine Strophe aus Tennysons Lied vom Todesritt der leichten Brigade bei Balaclava.
There's not to make reply, there's not to reason why, there's but to do and die. Into the valley of death rode the 600.
Vorwärts, sie fragen und zagen nicht. Vorwärts, sie wanken und schwanken nicht. Vorwärts, gehorchen ist einzige Pflicht. Ins Todestal, in voller Zahl, reiten die 600.
Es musste erst das Jahr 1896 auf dem Kalender stehen, als der reife Kritiker Fontane dem unreifen Übersetzer Fontane kurz und bündig attestierte:
Tam-Tam-Übersetzung.
Er ersparte sich nichts. Sein Urteil war unbestechlich. Unbestechlich, und das ist der Prüfstein, auch in eigener Sache. Übrigens, um darauf zurückzukommen, jener Friedericus des Willibald Alexis, ingleichen dessen Gedicht vom toten General Schwerin, sind von Karl Löwe vertont worden, der auch Fontanes Archibald Douglas in Noten setzte. Und das hat es mit der Magnetweisung nach Norden auf sich. Fontane versteht darunter weniger etwas Geografisches, nebenbei nur aus französischer Perspektive liegt London im Norden, eher schon hatte er etwas im Sinn, das den Rassencharakter beträfe. Doch würde eine so wohlfeile Formel, germanisch dominierte Länder gleich Norden, romanisch dominierte gleich Süden, nicht recht zu seiner hier schon erörterten Toleranz in diesen Fragen passen.
Der richtige Standpunkt ist der rein menschliche. Hinter dem Berge wohnen auch Leute.
Die Nordweisung, Nordausrichtung in den Psychen dieser deutschen Franzosenpoeten kommt durch eine spannungsreiche Zwiespältigkeit zustande, und diese wieder steckt als Erbe im Blut und ist von der gewaltsamen und gewaltigen Abkehr ihrer Vorfahren vom Frankreich Ludwigs des 14. wie ihrer Väter vom Frankreich der Großen Revolution überkommen.
Es war am 22. Mai 1693.
Man wolle sich zudem vor Augen halten, dass zum Beispiel dieses Datum, als Fontanes Vater geboren wurde, 1796, erst ein Jahrhundert zurücklag und also noch sehr lebendig erinnert wurde.
Da rückten die Scharen des General Melac, ohne auf Widerstand zu stoßen, in die verratene Stadt Heidelberg ein. Kaum aber waren sie drinnen, so begannen sie mit Sengen, Brennen, Weiber und Jungfrauen schänden, Morden Wehrloser und solcherlei schnöder Arbeit.
Würde ein nationalstolzer Franzose so geschrieben haben? Ich möchte es bezweifeln, aber Fontane schreibt so. In der großen vierbändigen, übrigens ausgezeichnet exakt erarbeiteten Dokumentation der Krieg gegen Frankreich 1870 bis 1871, welchem Werk Arbeiten über die Kriege von 64 und 66 vorausgegangen waren.
Ludwig XIV. Hatte zur Feier des Sieges,
Sieges in der Originalausgabe mit Anführungsstricheln,
ein großes Tedeum singen und zwei Münzen schlagen lassen. Die späteren Erfahrungen, die die Pfalz mit Frankreich machte, wichen von den 1693ern wenig ab. Nur die Worte waren glänzender gewesen. Mit Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit war man ins Land gekommen. Die guten Pfälzer hatten ihnen geglaubt und die rote Mütze auf dem Haupt und Sairab brüllend hatten sie mit ihren Befreiern,
ebenfalls in Anführungsstrichen,
gemeinschaftlich den Freiheitsbaum umtanzt. Das goldene Zeitalter hatten sie erwartet. Aber was war gekommen? Ein Vierteljahrhundert lang waren sie beraubt und misshandelt worden. Man hatte ihnen ihre Gesetze in französischer Sprache gegeben und ihre unbärtigen Knaben ausgehoben, um sie auf allen Schlachtfeldern Europas herumzuschleppen.
Schriebe so ein Franzose? Aber Fontane schreibt so. Diese Hugenotten und Refugiés nun, Fontane nennt beide vertriebenen Gruppen Refugiés, beziehungsweise ihre Nachfahren, sie saßen hier in und um Berlin und waren, auch wenn sie sich auf angedeutete Weise patriotisch äußerten, dennoch keine Volldeutschen mit der naiven Selbstverständlichkeit von Landeskindern. Wie sollten sie auch? Sie waren vorläufig nur sozusagen Gegenfranzosen, repräsentierten nach Emigrantenart für nahezu zwei Jahrhunderte immer wieder eine autre France, ein anderes Frankreich, ein Frankreich der Intransigenz, wie wir in unserem Jahrhundert ein anderes Deutschland erstehen sahen, das der Exildeutschen zur Hitlerzeit. Zu ihrem ursprünglichen Vaterland im Westen beharrten sie in ambivalenter Affektbeziehung, waren ihm abgeneigt, hielten sich jedoch in der fremden Umgebung auf ihr Franzosentum nicht wenig zugute und wahrten vorbehaltsreiche Distanz zu den weißbiertrinkenden Autochtonen Brandenburgs.
Die große Bedeutung der französischen Einwanderung von 1685 ist unbestreitbar. Und unbestreitbar auch, dass sie sich zum Segen für Stadt und Land gestaltete. Die Refugiés waren Muster von Loyalität, ohne je servil zu werden. Aber der richtige Berliner stammt nicht von ihnen her, kann nicht von ihnen herstammen. Alles puritanische Leute, steif, ernsthaft, ehrpusslich, was sie vielfach bis auf diesen Tag geblieben sind. Keiner ist unter ihnen, von dem sich sagen ließe, dass er an der Herstellung des spezifisch berlinischen Geistes mitgearbeitet hätte. Ja, die meisten würden dagegen protestieren.
Gleich nun, was immer unter heutigen Gesichtspunkten dem entgegenzuhalten wäre, zum Beispiel, dass ja cum grano salis das Preußische erst durch Verschmelzung von Hugenotten und Märkern oder richtiger noch durch Aufpfropfung, durch hugenottische Veredelung der märkischen Substanz zustande gekommen sei und dass man gerade Fontane für den Berliner Geist als einen seiner besten Vertreter namhaft mache. Seine intensive Beschäftigung mit der Hugenottenfrage Zeit seines Lebens ist symptomatisch für die Affektbeziehung zu allem Französischen, so oder so. Denn 27 Jahre früher hatte er diese Dinge ganz anders gesehen. Symptomatisch für das, was hier unter L'autre France verstanden sein will. Und Roquette, wie seine Autobiografie 70 Jahre zeigt, und Alexis in seinem Roman Cabanes ist es nicht anders ergangen. Und in des Alexis-Roman Roland von Berlin wird die Berliner Kern- und Stammbevölkerung folgendermaßen konterfeit.
Und wenn sich das, was drin umherkriecht, mit deutscher Abkunft brüstet, so sind es Flamänder und Friesen, die das Wasser, das an der Nordsee sie vertrieb, hier im feuchten Schmutz wiederfanden. Es war der rechte Mischmasch zu dem wendischen Gezücht. Plump, halsstarrig, faul, Trunkenbolde. Ohne Schwung und Erhebung bleiben sie fest, wo sie sich hinsetzten. Nichts Geschmeidiges, ist dumm und will nicht klug werden, ist versessen auf was es hat und nimmt nichts an, was von außen kommt. Man mag's ihnen ins Land, man mag's ihnen ins Haus tragen. Sie stellen's in den Winkel und bleiben die Alten.
Dieser Darstellung, obschon sie der unverkennbare Aufschwung Berlins im 19. Jahrhundert eindrucksvoll widerlegt, gilt Fontanes ganze Anerkennung.
Für mich persönlich steht es fest, dass diese Schilderungen und nur diese das im Wesentlichen Richtige treffen. Ich persönlich habe von dieser Zeit
der mittelalterlichen, der vorhugenottischen
in all und jeder Beziehung die allerniedrigste Vorstellung und segne die Stunde, wo der Schlossbau als Zwing-Berlin fertig ward. Es war, um es zu wiederholen, eine rohe, tölpische, allem Geistesleben seit abstehende Bevölkerung und nur von einem noch weiter entfernt als von Geist und Kultur, von wirklicher Freiheit.
Weshalb sie sich dann auch mit Händen und Füßen gegen jenen Zwingschlossbau gewehrt hat. Kurz, so nun wieder würden Deutsche nicht geschrieben haben. Alexis aber und Fontane aber schreiben so. Das Fontane-Zitat stammt von 1873. Das Überwertigkeitsgefühl, das da mitschwingt, ist unüberhörbar. Die Widersprüchlichkeit im So oder So evident. Nur war Fontane sein Leben lang frank und frei genug, Widersprüchlichkeit nicht zu scheuen. Sie war vielmehr geradezu die Tugend eines Romanciers, dessen erzählende Arbeiten allesamt vergleichsweise handlungsarm, dafür aber reich an Dialogen sind. Seelische Dinge und Beziehungen entbehren gemeinhin der griffigen Beschaffenheit und sind in gängige Sprache schwer einzufangen und zu fassen. Wenn jene L'Autre-France-Befindlichkeit mehr oder weniger für alle Exilfranzosen und nicht bloß für ihre Poeten bestimmend war, scheint ein anderes Motiv insbesondere Sache Theodor Fontanes gewesen zu sein. Eine fontanische Variante des Franzosenmotivs vielleicht nur, denn beide Komplexe hängen wurzelhaft miteinander zusammen. Man wird diese Variation kaum anders als das Melusinenmotiv bezeichnen können, wobei nur nebenher der Fouquet'schen Undine und der Verzicht auf nähere Erörterung gedacht sei.
You are imaginative. All the Germans have great imagination.
Aber du, Victoire, du bist auch deines Vaters Tochter. Du bist eine Karajan. Schach, Schach, was ist Schach?
Zitat aus der Erzählung Schach von Wuthenau von 1882.
Ich kenne ihre Geschichte nicht und will sie nicht kennen. Ein halbes Dutzend Obersten und Rittmeister, alle devotest erstorben und alle mit einer Pontacknase. Lehr mich diese Leute kennen. Und nun die Karajans. Es ist wahr, ihre Wiege hat nicht an der Havel und nicht einmal an der Spree gestanden. Oh, ces pauvres gens, ces malheureux Karajans. Sie hatten ihre Schlösser, beiläufig, wirkliche Schlösser, so bloß armselig an der Gironde hin. Waren Girondins. Und deines Vaters leibliche Vettern fielen unter der Guillotine, weil sie treu und frei zugleich waren. Ich will aber von den alten Zeiten sprechen. Als der erste Schach ins Land und an den Ruppiner See kam und einen Wall und einen Graben zog und eine lateinische Messe hörte, von der er nichts verstand. Eben damals zogen die Karajans, ces pauvres malheureux Karajans, mit vor Jerusalem und befreiten es. Und als sie heimkamen, und als Victoire de Carayen, ja, sie hieß auch Victoire, sich dem großen Grafen Lusignan vermählte, dessen erlauchter Bruder Großprior des Hohen Ordens vom Spital und endlich König von Zypern war, da waren wir mit einem Königshaus versippt und verschwägert, mit den Lusignans, aus deren großen Haus die schöne Melusine kam. Und von uns Carayens will sich dieser Schach hochmütig zurückziehen. Aber Schach ist ein blauer Rock mit einem roten Kragen und Wuthenau ist eine Lehmkarte.
Die Romansituation rechtfertigt die auftrumpfende Schmährede der Frau von Carayon. Ihre Tochter Victoire ist von Rittmeister Schach von Wuthenau entehrt und im Stich gelassen worden. Das Überlegenheitsgefühl der Exilfranzösin über den märkischen Krautjunker nimmt Gelegenheit, sich in beredten, wiewohl nicht durchweg zutreffenden Worten Luft zu machen. Und damit könnte es sein Bewenden haben, ob auch ein etwaiger Lesezirkel einheimischer Adliger von dieser Tonart weniger angenehm berührt gewesen sein dürfte. Doch über dies alles hinaus hat es den Dichter verlangt, seinem Erzählungsgewebe ein Geflecht einzuarbeiten, eine Vorstellung, die ihn nachhaltig beschäftigt hat, die aber der Motivation der Erzählung nicht unabdingbar angehört. Das Motiv von der schönen Melusine, die notabene nicht von den Lusignans herkam, sondern dieses Hauses feenhafte Stammmutter war. Frau von Carillon und ihr Dichter irren beide. So dieser auch im Roman Frau Jenny Treibel von 1891, wenn er den Kommerzienrat, den Familienstolz seiner Frau dämpfen lässt.
Wir sind weder die Montmorencys noch die Lusignans, von denen nebenher bemerkt die schöne Melusine herstammen soll, was dich vielleicht interessiert. Wir sind doch nicht die Bismarcks oder die Arnims oder sonst was Märkisches von Adel. Wir sind die Treibels, Blutlaugensalz und Eisenvitriol.
Und ein drittes Mal, zwar irrig, aber eben doch immer wieder damit befasst, in einem Brief im Sommer 78 an seine Tochter Mete in Warnemünde.
Übrigens, meine süße Mete, vergiss beim Baden nicht, dass du eine Erdgeborene bist und trotz unserer Herkunft aus dem südlichen Frankreich nicht von den Lusignans stammst, aus denen die schöne Melusine entspross. Wolle also nicht zu sehr Mermaid sein und halte dich in See- und Stimmbereich der mecklenburgischen Badefrauen, vor denen erbangen selbst die Geister der Tiefe.
Die Vorstellung des Hinausschwimmens auf Nimmerwiederkehr hat den Vater besorgt gemacht, daran wäre nichts Auffälliges, hat den Dichter aber immer wieder in Bann geschlagen. In einem Romanentwurf nach 1878 mit dem Titel »An der Kieler Bucht« figuriert eine junge exotische Dame.
Von Kuba oder den Antillen, eine Art Wassernixe. Das Wasser ist ihr Element. Baden, schwimmen, fahren, segeln, Schlittschuhlaufen. Alles, was künstlerisch oder literarisch damit zusammenhängt, entzückt sie. Darüber liest sie, davon spricht und schreibt sie. Sie liebt das Melusinenmärchen.
Der Gang der Handlung steht noch nicht fest. Das wirft ein Licht auf die entwerfende Arbeitsweise des Dichters. Erst entstehen Seelen, Klima und Gestalten, dann ihre möglichen Konflikte. So sind hier die vornehme Herkunft der jungen Dame aus Kuba oder von den Antillen und eine Jugendliebe zu einem unstandesgemäßen Schifferssohn schon fixiert. Doch was aus dem Auftreten eines gesellschaftlich ebenbürtigen Bewerbers des jungen Grafen Schestedt resultieren wird, ist noch unentschieden.
Er stirbt, sie überdauert's.
Oder?
Sie geht unter, elementar, wenigstens scheinbar. Eigentlich, weil sie den Volksmann liebt und den Adligen heimführen soll. Am Abend vor der Hochzeit verschwindet sie. Es heißt, das Element nahm sie zurück. Der Adlige überlebt es. Der alte Philosoph,
unentbehrliche Nebenfigur so vieler fontanischer Erzählungen,
gibt ihm Trost. Eine Hauptszene ist die große Wasser-, Boot- und Schwimmszene mit dem jungen Grafen, wo sie diesen rettet.
Etwas wie Liebe hat entbrennen wollen.
Ich liebe nur dich. Aber ich weiß nicht, wie ich's machen soll.
Denn solcher Art sind die melusinischen Mädchen.
Es gibt Unglückliche, die statt des Gefühls nur die Sehnsucht nach dem Gefühl haben. Und diese Sehnsucht macht sie reizend und tragisch. Die Elementargeister sind als solche uns unsympathisch. Die Nixe bleibt uns gleichgültig. Von dem Augenblick an aber, wo die Durchschnittsnixe zur exzeptionellen Melusine wird, wo sie sich einreihen möchte ins Schönmenschliche und doch nicht kann, von diesem Augenblick an rührt sie uns. Ozeane von Parseval ist eine solche Melusine.
Die jüngere, deutlicher entwickelte Schwester des Mädchens von Kuba oder den Antillen, das ohne Namen blieb. Oceane wurde hier schon erwähnt. Ihr Name ist unmissverständlich etwas wie ein schwesterliches Synonym für Melusine. Oceane
hat Liebe, aber keine Trauer. Der Schmerz ist ihr fremd. Alles, was geschieht, wird ihr zum Bild.
Es muss doch Naturen geben dürfen, an denen das Leben bilderhaft vorüberzieht. Naturen, denen sich die Unterschiede dieser Bilder klar darstellen, aber die die dunklen und heitern gleichmäßig als Bilder nehmen. Der Tod ist auch nur ein Bild, etwas plötzlich in Erscheinung Tretendes. Ich sah es und damit gut. Ein ruhiges Schauen und Betrachten ist vielleicht die höhere Lebensform, nicht die tiefere.
Es ist, als erörtere Fontane ein ihm eigenstes Problem, das Problem der Gefühlskargheit, Gefühlsarmut.
Die Sehnsucht nach einer tieferen Herzensteilnahme mit den Schicksalen der Menschen wird ihr selber zum Schicksal.
Der junge Graf, hier Nachbild jenes, der um das Kuba- oder Antillenmädchen warb und eine Vorwegnahme des Woldemar von Stechlin in Fontanes letztem und reifstem Roman, der junge Liebende erinnert sich eines Ballgesprächs.
Es lief darauf hinaus, dass ich recht hätte, dass die Welt der Empfindung das Eigentliche sei, das Schöne, das Glückliche. Aber gleich dahinter komme die Welt der Nicht-Empfindung. Und wenn man glücklich sein könne, ohne zu fühlen, so möchte sie beinahe sagen, diese Nicht-Empfindungswelt sei auch ein Glück.
Sie wirft das Leben weg, weil sie fühlt, dass ihr Leben nur ein Scheinleben, aber kein wirkliches Leben ist. Sie weiß, dass es viele Melusinen gibt, aber Melusinen, die nicht wissen, dass sie es sind, sind keine. Sie weiß es. Und die Erkenntnis tötet sie.
Ich gehe fort, es war doch recht, das mit dem Elementaren. Es fehlte mir etwas für die Erde, dessen ich bedarf, um sie zu tragen. Ich hatte es nur gefühlt, als ich dich sah. Wusste ich es. Ich ging nun unter, in dem Reich der Kühle, daraus ich geboren war. Aber auch dort die deine Ozeane.
Oceane ist weit in die See hinausgeschwommen, zu weit und nicht mehr zurückgekehrt. Es gibt im Œuvre Fontanes aber noch zwei weitere Melusinen, die sogar tatsächlich so heißen und unwiderleglich die gewichtige, wenn auch nicht zu letzter Deutlichkeit gelangende Bedeutung dieses Motivs in der fontanischen Dichtung bestätigen. Der einen gilt ein weiteres Novellenfragment, wahrscheinlich von 1895, kurz vor Beginn der Arbeit am Stechlin, mit dem Titel »Melusine von Cadoudal«. Diese ist eine reife Frau, die letzte aus einem berühmten bretonischen Geschlecht.
Ihre halbe Lusignan-Mutter, in der Taufe daraufhin Melusine. Sie hatte wenig Verkehr in der Stadt, hatte sich eine eigene Religion zurechtgemacht, in der bestimmte Sätze der schärfsten Orthodoxie, gerade diese bevorzugte sie, mit vollkommener Freiheitlichkeit, Freigeisterei wäre nicht das rechte Wort gewesen, wechselten.
Freiheitlichkeit, Stichwort und Angelpunkt. Weil Freiheitlichkeit im Sinne von Rückbezug auf Archetypisches, von Emanzipation und Modernität, im Sinn von sich selbst frei verwirklichender Lebensgestaltung einem bejahteren Individuum weniger wohl angestanden hätte, wird Fontane die Ausarbeitung dieser Melusine von Cadoudal nicht weiter vorangetrieben haben. Eine neue Melusine musste her. Sie findet sich und lebt und webt im letzten Roman »Der Stechlin«. Dazu ein kluges Wort des Literaturkritikers Josef Hofmiller, der nachgewiesen hat, dass Fontane ursprünglich Melusine zur Hauptperson und Titelheldin hat machen wollen.
Der Stechlin ist ein übermaltes Werk. Unter dem figurenreichen Gruppenbild ist deutlich ein sphinxhaftes Bildnis zu erkennen, das Melusinens. Es wäre Fontanes Mona Lisa geworden.
Ein Seitenblick auf die Thematik des um 8 Jahre jüngeren Malers Arnold Böcklin mag zur Klärung dieser irrlichternden Vorstellungsgebilde beitragen. Auf Böcklins Leinwänden begann es mehr und mehr von mythologischen Gestalten, Meermeiden und prustenden Tritonen zu wimmeln. Aber, weniger beachtete Gegenseite, dieser selbe Böcklin hat sich über Jahrzehnte hin mit Segelflugversuchen und mit Flugzeugkonstruktionen befasst, zuletzt 1894 in Berlin, mit solchen, die von batteriegespeisten Elektromotoren angetrieben werden sollten. Nach Fühlungnahme mit Lilienthal übrigens, der derzeit bereits mit Benzinmotoren experimentierte. Diesen Exkurs, um darzutun, welche polaren Zwiespältigkeiten große und regsame Geister am Vorabend einer neuen Epoche in sich aufklaffen fühlen und wie es ganz und gar kein leichtes ist, zu den Großen und Berufenen und gar zu den Erwählten zu zählen. Böcklin gab altershalber auf und wird als Maler der Toteninsel bis heute noch missverstanden. Lilienthal stürzte zu Tode, er hätte sonst wohl das Problem, Fliegen schwerer als Luft, als erster gelöst. Jene als sphinxhaft diagnostizierte Melusine nun begeistert sich im Gespräch mit dem jungen Herrn von Stichlin angesichts eines Feuerwerks für Pyrotechnik überhaupt.
Und es soll auch Personen geben, die ganz dafür leben und ihr Vermögen hinopfern, wie früher die Holländer für die Tulpen. Tulpen wären wohl freilich nicht mein Geschmack, aber Feuerwerk.
Tja, unbedingt. Nur schade, dass alle die, die damit zu tun haben, über kurz oder lang in die Luft fliegen.
Ja, das ist fatal. Aber es steigert andererseits doch auch wieder den Reiz. Sonderbar. Gefahrenlose Berufe, solche, die sozusagen eine Zipfelmütze tragen, sind mir von jeher ein Greuel gewesen. Interesse hat doch immer nur das Verbank. Torpedoboote, Tunnels unter dem Meere, Luftballons. Ich denke mir, das Nächste, was wir erleben, sind Luftschifferschlachten. Wenn dann so eine Gondel die andere entert. Ich kann mich in solche Vorstellungen geradezu verlieben.
An anderer Stelle ist das Gespräch auf Peter Cornelius und auf eine seiner apokalyptischen Gestalten gekommen. Man schwärmt. Nur Melusine kann sich nicht dafür erwärmen und flüstert ihrer Nachbarin zu.
Mir persönlich ist die Böcklinsche Meerfrau mit dem Fischleib lieber. Ich bin freilich Partei.
Ambivalente Wesen, die Melusinen, schwer zu orten, schwer auszuloten in ihrer Mittelstellung zwischen elementarer Fühllosigkeit und emanzipatorischer Freiheitlichkeit, wie sie da in so vielen mehr oder minder deutlichen Variationen durch Fontanes Erzählungen geistern. Auf der einen Seite der Bezug Wasser, Feuer und Luft, der bedrohliche, der tödliche Aspekt. Nehmen wir die Ebba von Rosenberg aus dem Roman Unwiederbringlich, der 1891 erschien. Fontane schildert da einen Traum des Grafen Holk.
Er war mit dem Makel los,
dem schwedischen Admiralsschiff,
darauf sich als Admiral Jakob Bagge befand, in die Luft geflogen. Und als er ein Stück Mast gepackt hatte, um sich daran zu retten, war Ebba von der anderen Seite her ganz wie ein Meerweib aufgetaucht und hatte ihn von dem Mast fort und in die Fluten zurückgerissen. Darüber war er erwacht. Er überlegte sich den Traum und sagte,
»Sie wär's imstande.«
Der Roman überlässt aber die Assoziation Element, Weib, Todesbezogenheit nicht bloß dem Traum, sondern auch den Dialog.
»Und ihre Blicke sprachen es mit. Und beide, Worte und Blicke, sagten es mir.« Dass sie es durch alle Tage hin beklagen würden, auf der abgebrockelten Eisscholle nicht ins Meer und nicht in den Tod hinausgetrieben zu sein, wenn ich sie verließe. Leugnen Sie es, Ebba. Das waren Ihre Worte.
In der Liebe regiert der Augenblick. Und man durchlebt ihn und freut sich seiner. Aber wer den Augenblick verewigen oder gar ein Recht daraus ziehen will, Rechte, die, wenn anerkannt, alle besseren, alle wirklichen Rechte, mit einem Wort die eigentlichen Legitimitäten auf den Kopf stellen würden. Wer das tut und im selben Augenblick, wo sein Partner klug genug ist, sich zu besinnen, feierlich auf seinem Scheine besteht, als ob es ein Trauschein wäre, der ist kein Held der Liebe, der ist bloß ihr Don Quixote.
Dagegen vorher doch der rauschhafte Schlittschuhlauf.
Immer näher rückten sie der Gefahr. Und jetzt schien es in der Tat, als ob beide quer über den nur wenige hundert Schritte breiten Eisgürtel hinweg in den offenen See hinaus wollten. Ihre Blicke suchten einander und schienen zu fragen, soll es so sein? Und die Antwort war zumindest keine Verneinung. Aber im selben Augenblicke, wo sie die durch eine Reihe kleiner Kiefern als letzte Sicherheitsgrenze bezeichnete Linie passieren wollten, bog Holk mit rascher Wendung rechts und riss auch Ebba mit sich herum.
Hier ist die Grenze, Ebba. Wollen wir darüber hinaus?
Das ist, ganz fontanisch, so wörtlich wie symbolisch.
Ebba stieß den Schlittschuh ins Eis und sagte,
Wer an zurück denkt, der will zurück. Und ich bin's zufrieden. Eriksen und die Schimmelmann werden uns ohnehin erwarten. Die Prinzessin vielleicht nicht.
Handlung, auch das ganz fontanisch, entsteht oft erst durch das Walten der Elemente. Mit Not entrinnt das Paar, das keins werden soll, dem brennenden Schloss Friedrichsburg.
Willst du's wagen?
Sagte Holk und wies auf den Blitzableiter, an dem es bei der nötigen Entschlossenheit immer noch möglich gewesen wäre, sich herabzulassen. Aber Ebba, deren Kräfte hin waren, schüttelte nur den Kopf.
Dann lass uns sehen, wie wir das Dach entlang bis an die nächste Mansarde kommen.
Es geht nicht. Ich bin gelähmt.
Den Tod mit dem verliebten Grafen in eisiger Flut oder Feuersbrunst, Ebba scheint ihn nicht zu scheuen. Seine simple Liebe aber weist sie von sich, so sehr sie es darauf angelegt hatte, diese zu wecken. Oder kokettiert sie nur mit Tod wie mit Männern? Einer der Kammerherren weiß denn auch nach dem Schlittschuhunternehmen?
Ebba liebt, mit der Gefahr zu spielen. Und sie darf es auch, weil sie ein Talent hat, ihren Kopf klug aus der Schlinge zu ziehen. Sie wird wohl für alle Fälle einen Rettungsgürtel unter ihrer Pelzjacke tragen.
Man blickt in diese melusinischen Romane Fontanes wie in ein tragisches Kaleidoskop. Immer die gleichen Schauobjekte ergeben neu geschüttelt neue Muster. Im Unwiederbringlich rettet Graf Holk die Ebba vor dem Feuertode und vermeint daraufhin, sie an sich gebunden zu haben. In der Kieler Bucht ist es umgekehrt die exotische Dame aus Kuba oder von den Antillen, die den Grafen Schestedt vor dem Ertrinken bewahrt und in der Zwangsvorstellung, nunmehr an ihn gekettet zu sein, den eigenen Tod in der See draußen sucht und findet. Und jene Ozeane von Parzival schwimmt, der Liebe des gewöhnlichen Sterblichen zu entrinnen, zu Heimkehr und Nimmerwiederkehr in ihr Element hinaus, während hier in Umkehrung die betrogene Gräfin Holk die Erlösung im Ertrinken sucht. Zuflucht im Element, dem tröstlich Gefühlsneutralen. Flucht in die außermenschliche Gefühlsenthobenheit. Indes Ebba in das verfremdete London Aubrey Beardsleys entweicht. Man kann es nicht anders ausdrücken, nur sind wir gewohnt, den englischen Zeichner Beardsley, der 2 Jahre vor Fontane gestorben ist, an den Anfang der Moderne zu stellen, Fontane aber nicht. Doch man höre nur.
Lord Randolph, von dem es heißt, dass er den Grund und Boden eines ganzen Londoner Stadtteils und außerdem einen Waldbestand von 15 Millionen Tannen in Fifeshire besitzt, hat sich 1 Jahr in dieser Angelegenheit besonnen oder wohl richtiger besinnen müssen. Übrigens haben sich beide, der Locht und Ebba, nichts vorzuwerfen. Er, wie so viele seinesgleichen, soll schon mit 14 Jahren ein ausgebrannter Krater gewesen sein und heiratete Ebba nur, um sie etwas vorplaudern zu lassen. Und von diesem Standpunkt aus angesehen, hat er eine gute Wahl getroffen. Sie wird jeden Tag Dinge sagen und später wohl auch Dinge tun, die seine Lochtschaft frappieren. Und vielleicht zündet sie mal die 15 Millionen Tannen an und stellt bei der Gelegenheit sich und den Eheliebsten in die rechte Beleuchtung.
Ebba im High Life an der Themse, fühllos, exzentrisch und totschick. Der Melusine aus dem Stechlin weit voraus. Die glatte, schwülkühle Mondänität als ambivalentes Gegengefilde zum bedrohlich weiblich Nassen. Doch lassen die Melusinen auch einen positiven Aspekt erkennen, mit einem Schuss Kosmopolitismus, im Gegensatz zu dekadenter Mondänität, einem Schuss Suffragettentum, Sophistication, Fortschrittlichkeit. Die Frau von morgen, aus der freilich nicht schlierenfreien Sicht des Fern des Jekyll.
Es gibt mehr Vogelinden, als sie glauben. Und wer da meint, sie müssten ein La Vaya singen und wären ein für alle Mal an Ay La Vaya zu erkennen, der irrt sich. Es gibt ihrer, die sehr gescheit zu sprechen wissen und jeden Augenblick ein Buch über die dogmatisch heikelsten Punkte schreiben können.
Sagt der Professor Felgentreu im Ozeanentwurf und Fontane selbst eben da.
Sie wissen immer, was in der Zeitung steht. Und sind klug genug, nur aparte Zeitungen zu lesen. Sie werden nie sagen, die Kreuzzeitung bestätigt es.
10 Jahre lang war Fontane deren Mitarbeiter gewesen und dann zur Vossischen gegangen.
Sie sagen, in Berlingske Tide stand neulich oder die Van Fuller berichtete vorige Woche schon. All das machte sich bei Ihnen ganz natürlich. Sie haben etwas Kosmopolitisches. Und als Sie merkten, dass es den Leuten imponierte, waren Sie klug genug, sich ein System daraus zu machen. Und nach dem leben Sie. Es sind eigene Menschen.
Die Damen von Parzival, Mutter und Tochter. In ihnen und in all diesen fontanischen Frauengestalten, sie seien nun gut oder böse, krasser oder weicher gezeichnet, wabert etwas von der großen Unruhe des 20. Jahrhunderts vorweg, dieses kinetischen Säkulums. Das sind schon die Frauen des Jugendstils. Man kann sie sich leicht in pflanzenhaft wellenden Umrisslinien vorstellen. Und die Ozeane am Strand ist von Munk. Die Ebba ist von Gustav Klimt. Aber Eierlaweia und den Wagner-Kult in Bayreuth konnte Fontane partout nicht ausstehen. Er verlangte, das Neue müsse sich in neuen Inhalten und Gehalten anzeigen und nicht nur in neuen Kunstmitteln. Und Fontanes Melusinen haben, wenn positiv, entschieden etwas Morgenluftiges und Künftiges. Wagners Opernlibretti haben es nicht. Bei Fontane leuchtet die Neuordnung des Verhältnisses der Geschlechter zueinander morgenrosig von fern herauf.
Die eigentlichen Legitimitäten.
Ob darauf nun ein guter Tag folge oder ein schlechter. Und eine sehr irdische Götterdämmerung wird nicht ausbleiben. Den männlichen Repräsentanten der alten Ordnung, von wie untadeliger Vorzüglichkeit immer, Landrat von Innstetten zum Beispiel in Effi Briest, oder solchen vom Schlage des Försters Opitz in dem Roman Quid von 1890 und anderen mehr, wird, wenn die alten Herren längst verstorben sind, jenes Morgen nicht mehr gehören. Auch der Schar schwacher Söhne, von der Art des Bodo von Rienecker oder des Woldemar von Stechlin etwa, werden trotz einiger bemühter Fortschrittlichkeit ihrer Ansichten wenig Möglichkeiten in jenem sonst noch nicht näher bestimmten Morgen geboten werden. Einem sozialdemokratischen Morgen? Vielleicht. Eher werden sie in konventionell blutarmen Ehen formvollendet vertrocknen. Ins Bürgerliche niedertransponiert wandelt sich diese tragische Dürre und Frustration der Apperten zum traurig-burlesken. Tucholskys Vendriners aus unseren 20er Jahren lassen schon grüßen.
Wurzel, wir wollen nun an die See. Heute als letztes noch koche ich Gelee. Friederike bleibt und sorgt für den Torf. Ich denke, wir gehen nach Heringsdorf.
Albeck.
Wurzel, mit Hermann wird es nun Zeit. Alles hier draußen ist freilich so weit, das Gymnasium auch. Und täglich zweimal. Aber mit Pferdebahn ist es egal. Ich denke mir also Joachimsthal.
Steglitz.
Wurzel, der Winter ist nun bald da. Oh, mir graut schon vor dem Gesellschaftstrara. Aber was hilft es? Sie reden schon. Also Scherzers, Kopisch, Lilienkron, oh, und vielleicht die Familie Levison.
Meyers.
Wurzel, du bleibst doch, wie du bist. Ein Igel an dir verloren ist. In der Tanzstund. Als Bräutigam. Und nun ehelig. Immer gleich aufbäumisch und unausstehlich. Du widersprichst, um zu widersprechen. Eine Scheidung gibt es schließlich doch.
Ich denke mir, du besinnst dich noch.
Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Sie hörten den ersten Teil eines Features von Hans Scholz. Dein berühmter Bruder, den keiner kennt, lief erstmals im RIAS am 22.12.1969. Es sprachen als Erzähler, der Autor, sowie als Fontane Gerd Westphal, der auch die Regie führte. Den zweiten Teil hören Sie am kommenden Samstag, dem letzten, vor Heiligabend. Mein Name ist Michael Groth, ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut.